Ja, ich freue mich, dass wir heute unsere Betrachtung von Lukas 15 fortsetzen können, das auch ohne Zeitumstellung. Und wir kommen zum zweiten von drei Gleichnissen, die unser Herr uns gelehrt hat und die in diesem Kapitel aufgezeichnet sind. Lukas 15, die Verse 8 bis 10. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Die Freude des Himmels, das ist eine Umschreibung für die Freude Gottes. Die Freude von Gott darüber, dass Menschen gerettet werden, das ist das Thema dieses Kapitels, das Thema von Lukas 15. Das betrachten wir, da sind wir bei, darüber nachzudenken. Die Schrift sagt, dass wenn Christen in den Himmel kommen, dass sie dann in die Freude ihres Herrn eingehen. Woran denken wir, wenn wir an den Himmel denken? Wahrscheinlich an Frieden, an Heiligkeit, an Gerechtigkeit, an Reinheit, an die Herrlichkeit Gottes, einfach an eine Umgebung, die man kaum in Worte fassen kann. Ich denke an wunderschöne Gemeinschaft, an Anbetung auf alle Fälle, an Gesang, an Musik. Und das ist alles richtig. Das ist alles wahr. Wir werden dem Herrn auch dienen in einer Art und Weise, wie wir es uns bis jetzt noch nicht vorstellen können, und manches mehr. Aber letztendlich, die alles überragende Eigenschaft wird zusammengefasst in dem einen Wort: Freude. Der Himmel wird zuallererst ein Ort der Freude sein. Und Freude ist die Folge von Erfüllung. Ich denke, alles, was wir in diesem Leben machen, was wir in diesem Leben anstreben, womit wir in unserem Leben unsere Zeit verbringen, das hat im Grunde genommen dieses eine Ziel, dass wir ein erfülltes Leben führen. Wir wünschen uns Befriedigung. Wir wollen Sachen erreichen, die letztlich zu Freude führen. Wir wollen anerkannt sein. Wir wollen uns freuen. Wir wollen ein Leben führen, das wir genießen. Wir suchen Freude. Nun, die gute Nachricht ist, im Himmel gibt es Freude. Freude ohne Ende. Im Himmel wird alles so sein, wie es sein sollte. Die Freude wird ungetrübt sein. Jeder Dienst, den wir tun, jede Haltung, die wir einnehmen, jede Beziehung, alles ist vollkommen. Alles bringt vollständige Freude, Zufriedenheit und von daher vollkommene Freude. Und von daher steht auch in Römer 14, Vers 17, dass das Reich Gottes in Gerechtigkeit, in Friede und Freude besteht. Freude, Römer 14, Vers 17. Und in 1. Petrus 1, Verse 8 und 9, die Verse haben wir gerade gehört, dort steht, dass wenn wir bei Jesus sind, uns über ihn jubelnd freuen werden, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn wir bei unserem Herrn sind. Und diese Freude, die wir dann im Himmel haben werden, die kann auch Petrus hier nicht in Worte fassen. Unaussprechliche Freude, herrliche Freude. Und jetzt auf der Erde erleben wir schon einen Teil davon, von dieser Freude, die wir erleben werden. Wir erleben die Freude, dass wir wissen, dass unsere Sünden vergeben sind. Wir freuen uns darüber, dass unsere Zukunft im Himmel gewiss ist, dass sie sicher ist. Wir freuen uns darauf, Christus zu sehen. Wir freuen uns darauf, auch andere Christen wiederzusehen. Wir erwarten einen Ort, wo wir ohne Sünde leben können, die uns hier belastet, wo es keine Sünde mehr gibt. Wir freuen uns auch, wenn Gott uns in unserem Leben jetzt schon segnet und uns führt und wenn wir seine Gnade erleben. Auch darüber freuen wir uns. Wir freuen uns, wenn er uns führt, und wir freuen uns über sein Wort, das er uns gegeben hat. Und so erfahren wir auch die Freude des Himmels auf der Erde schon in einem gewissen Maß in unserem Leben. Aber ein weiterer Grund für die Freude im Himmel ist die Freude über die Errettung von Sündern. Und genau darum geht es ja in diesen drei Gleichnissen. Es geht um die Freude des Himmels oder besser ausgedrückt um die Freude Gottes, wenn Menschen gerettet werden. Gott freut sich darüber. Gott sucht letztendlich seine eigene Freude. Er findet Freude sogar in sich selbst, während wir Freude an Gott finden. Er sucht seine eigene Freude. Er sucht seine eigene Verherrlichung, seine eigene Erfüllung. Er hat großes Interesse daran. Und ich denke, Gott hat auch jedes Recht dazu, dass er seine eigene Freude sucht. Und das führt dazu, dass er eben am Ende völlige Erfüllung und überfließende Freude hat und uns davon abgeben kann. Und nach seiner eigenen Aussage trägt die Errettung eines einzelnen Sünders zu dieser Freude, die er hat, die er sucht, bei. Das heißt also, dass der Grund, warum Gott Menschen sucht und rettet, dass der Grund dafür seine eigene Freude ist. Und darum kam auch Jesus in diese Welt und darum suchte er Sünder und darum verbrachte er Zeit mit ihnen. Und genau das war der Grund, der ihn in Konflikt brachte, und zwar mit den religiösen Führern Israels. Jesus wurde Mensch, um Sünder zu retten, und um sie zu retten, pflegte er Gemeinschaft mit solchen, die wussten, dass sie Sünder sind. Er hatte Gemeinschaft mit Sündern, er hatte aber auch Gemeinschaft mit denen, die selbstgerecht waren. Solchen, die nicht wussten, dass sie Sünder sind, aber diese machten für gewöhnlich keinen Gebrauch von dieser Möglichkeit, die sie hatten. Kein Gebrauch von dieser einzigartigen Möglichkeit, in der Nähe unseres Herrn zu sein. Und sie waren einfach zu selbstgerecht, um das anzunehmen, was Jesus ihnen anbot. Von daher brachte er viel mehr Zeit mit denen, die von ihm angezogen waren, die nach Gerechtigkeit hungerten, die ihre geistliche Ausweglosigkeit erkannten, mit solchen, die von sich selbst enttäuscht waren. Und das brachte ihn in Konflikt mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, mit den selbsternannten, mit den selbstgerechten geistlichen Führern von Israel. Und diese charakterisierte eine Sache, und zwar eine gewisse Illusion von Reinheit. Die hatten eine Illusion von Reinheit. Und aus diesem Grund näherten sie sich niemandem, der unrein war. Also in ihren Augen dem Abschaum der Gesellschaft, den Sündern, den Zöllnern, überhaupt jedem, der nicht nach ihrem Maßstab lebte. Im Grunde genommen hatten sie nur Gemeinschaft untereinander und gingen auf sichere Distanz gegenüber jedem anderen. Aber eben besonders mit Sündern und Zöllnern wollten sie absolut nichts zu tun haben, mit den Menschen, die gesellschaftlich ganz, ganz unten standen. Aber Jesus, unser Herr, ist eben ganz anders und er verbrachte Zeit mit ihnen und hatte Gemeinschaft mit ihnen und er nahm Sünder an und deshalb haben sie immer wieder konfrontiert. Und das haben sie ohne Unterlass getan. Zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 11. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Seine Gemeinschaft mit Sündern machte sie wütend. Und das geschah, wie gesagt, immer wieder, zwei Kapitel weiter in Matthäus 11, Vers 19. Da sagt Jesus selber: Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie: Wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Aber tatsächlich war er ein Freund der Zöllner und Sünder. Für sie, also für die Pharisäer und Schriftgelehrten, war das aber Rechtfertigung genug für eine Beschuldigung, dass Jesus von Satan ist. Dass er von Satan ist, dass er nicht von Gott ist, da sie dachten, dass Gott sich nie mit solchen Leuten abgeben würde. Dass Gott nie Zeit mit solchen Leuten verbringen würde. Und so weit weg waren sie von Gott, dass sie das völlig verdreht haben. Sie kannten das Herz Gottes nicht. Sie wussten nicht, dass Jesus als Mensch auf die Erde kam, um sich Sündern zu nähern, um sie anzunehmen, um ihnen in ihrer Hoffnungslosigkeit zu helfen, um ihnen in ihrer Verzweiflung zu helfen, um sie aufzuheben, um sie wieder in Gottes Gegenwart zu bringen. Die Pharisäer dachten, wenn man von Gott ist, dann hat man mit solchen Menschen nichts zu tun. Während die Wahrheit ist, dass Gott genau aus diesem Grund Mensch wurde, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben, um sie zu retten und um Gott Freude zu bringen. Und die Pharisäer, die trennten sich von allen, die sich in irgendeiner Art und Weise verunreinigten und damit eine Bedrohung auch für ihre Heiligkeit darstellten, die sie meinten zu haben. Trennten sich von allen, durch die sie sich möglicherweise verunreinigten konnten, die sie bedrohten, deren Verhalten hätte abfärben können auf sie. Und Jesus hatte regelmäßig Gemeinschaft mit ihnen, mit solchen Menschen, die die Pharisäer ausschlossen. Und das war für sie der Beweis, dass Jesus nicht von Gott war. Sie waren ja schließlich diejenigen, die meinten, dass sie im Besitz der wahren Religion sind. Und Jesus, der sich Gott gleich machte, der musste ja von Satan sein, denn er fühlte sich ja bei den Leuten von Satan so wohl. Nichts wussten sie von Gott. Sie waren von Gott so weit entfernt, wie man nur von Gott entfernt sein konnte. Und Jesus, der ja Gott war, der die Freude Gottes über die Rettung eines verlorenen Sünders kannte, der selber Mensch wurde, um Sünder zu suchen und zu retten und dem Vater und dem Heiligen Geist und sich selbst Freude zu bringen, dieser Jesus sucht die Nähe von diesen Menschen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die trennten sich von ihnen, die sonderten sich ab, weil sie dachten, dass solche Menschen ihre Heiligkeit bedrohen. Und Jesus andererseits umgab sich mit ihnen. Und das Schöne ist, dass das aber überhaupt keine Gefahr für seine Heiligkeit darstellte. Jesus sündigte nicht, Jesus war sündenlos. Aber er nahm Sünder in Liebe und Gnade an, wenn sie demütig kamen, wenn sie Errettung suchten für ihre gequälten Herzen, für ihre verlorenen Herzen. Er nahm sie an, er öffnete ihnen die Tür zum Himmel und sagte ihnen auch, dass wenn er wieder im Himmel ist, dass er ihnen eine Wohnung bereiten wird bei Gott. Ein ganz gewaltiger Gedanke. Und warum macht er das? Weil das Gott Freude bringt. Und das ist eben das Thema dieses Kapitels von Lukas 15. Jesus befindet sich auf dem Weg nach Jerusalem. Und zwar seit Kapitel 9, Vers 51. Er würde bald in Jerusalem sein und dann würde es nicht mehr lange dauern, bis der gesamte Hass der Führungselite, der religiösen Führungselite mit voller Wucht über ihn hereinbrechen würde. Der Widerstand durch die Pharisäer, der Widerstand durch die Leute, auch die von den Pharisäern beeinflusst sind, wird immer größer, je näher er Jerusalem kommt. Und in unserem Text kommt dieser Widerstand, diese Feindschaft in den Versen 1 und 2 an die Oberfläche. Die Zöllner und Sünder nahten sich, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murren und beschweren sich, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern ist. Darüber sind sie empört. Immerhin waren sie die selbsternannten Richter Israels. Sie richteten alle, sie sprachen die Urteile und sie urteilten auch über Jesus. Und sie urteilten, dass das, was Jesus tat, niemand tun würde, der von Gott kam. Nämlich Gemeinschaft zu haben mit den Ungerechten, mit den Verlorenen. Denn Jesus verbrachte Zeit mit skrupellosen Zöllnern, die als Verräter ihres Volkes galten, die als Verräter ihres Glaubens galten, die als Verräter ihres Gottes galten, weil sie mit den Römern zusammenarbeiteten und für die Römer Steuern eintrieben. Aber noch wütender machte sie, dass Jesus mit Sündern aß. Also mit denen, die unmoralisch lebten, mit Huren, mit Ehebrechern, mit solchen, die das Moralgesetz Gottes übertraten. Und das war für sie Beweis genug, dass Jesus nicht von Gott war. Auch das Wort für annehmen in Vers 2 ist hochinteressant. Das ist ein ganz starkes Wort, das man verwenden würde für das Annehmen von Familienmitgliedern. Paulus benutzt unter anderem das gleiche Wort in Römer 16, in den Versen 1 und 2. Da schreibt er: Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie aufnehmt oder annehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt, und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. So hat der Herr Jesus die Sünde angenommen. Also, sie befinden sich nicht nur in seiner Gegenwart, sondern er nimmt sie an, er umarmt sie, bildlich gesprochen, er zieht sie hinein, als ob sie zu seiner Familie gehören. Dann werfen sie ihm auch noch vor, dass er mit ihnen isst. Das war fast, kann man sagen, das war am verheerendsten aus ihrer Sicht. Denn in der damaligen Kultur war das ein Zeichen der Anerkennung, mit jemandem zusammen zu essen. Das war ein Zeichen der Bestätigung. Und das galt besonders dann, wenn man ein Rabbi war oder ein geistlicher Führer. Die Rabbis, die sagten von sich selbst, dass wenn sie mit jemandem aßen, dass sie gewissermaßen die Leute damit auch bestätigten, dass sie gewissermaßen auch geistlichen Segen dadurch weitergaben, wenn sie mit jemandem aßen. Also aus ihrer Sicht bestätigte Jesus das Verhalten von den Zöllnern und Sündern, wenn er mit ihnen zusammen gegessen hat. Und darüber beschweren sie sich. Und Jesus beantwortet ihre Beschwerde mit drei Gleichnissen. Die ersten beiden befinden sich in den Versen 4 bis 10. Wenn man will, ist das gewissermaßen eine Art Einleitung oder gewissermaßen ein Vorspann vom Eigentlichen. Die Hauptgeschichte beginnt in Vers 11 und das ist natürlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder besser das Gleichnis vom liebenden Vater und den zwei verlorenen Söhnen. Das längste Gleichnis, das Jesus übrigens je gelehrt hat, und es befindet sich ein Reichtum in diesen Gleichnissen, über den wir staunen werden. Jesus beginnt aber seine Antwort auf diese Beschwerde mit einer Art Vorspann, indem er zwei kleine Geschichten erzählt. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, das Hauptziel dieser Geschichte, dieses Hauptziel seiner Rede sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sich über ihn beschweren und ihn kritisieren. Und er will sie mit diesen Gleichnissen bloßstellen. Im ersten und zweiten Gleichnis erscheinen sie noch nicht. Dafür dann aber im dritten. In den ersten beiden erzählt er jeweils eine Geschichte und er zieht sie in diese Gleichnisse hinein, indem er eine Frage an den Anfang stellt. Und dann müssen sie so denken, wie ein Hirte denkt. Und dann müssen sie so denken, wie eine Frau denkt. Sie werden hineingezogen in den ersten beiden Gleichnissen. Sie kommen noch nicht vor. Aber im dritten Gleichnis, das dann den größten Teil des Kapitels einnimmt, sind sie plötzlich in der Geschichte. Und zwar erscheinen sie als der ältere Bruder. Selbstgerecht, unglücklich, neidisch und eifersüchtig auf die Freude und Feier des Vaters, über die Annahme des jüngeren Sohnes, über die Wiederherstellung des jüngeren Sohnes. Aber in allen drei Gleichnissen werden sie bloßgestellt als solche, die kein Verständnis haben vom Herzen Gottes. Sie sind die, die auf der Seite Satans sind, die kein Interesse daran haben, an dem, was im Himmel passiert, die kein Interesse haben an der Freude Gottes. Ich denke, ihr erinnert euch, im ersten Gleichnis, Verse 4 bis 7, hatte Jesus sie gefragt: Was würdet ihr tun, wenn ihr 100 Schafe hättet und ihr verliert eins? Und Jesus erzählt ihnen von dem Hirten, der die 99 Schafe verlässt und das verlorene Gegangene sucht und es aufhebt und auf seine Schulter legt und unter großen Gefahren nach Hause bringt und dort dann eine Feier veranstaltet. Und sie bestätigen, dass der Hirte das Richtige tat, dass genau sein Verhalten das war, was er zu tun hatte. Und sie können das verstehen und sie kennen den Wert eines Schafes. Und dann kam in Vers 7 die Anwendung. Da sagt Jesus: Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Jesus sagt: Ihr seid in Wahrheit ganz weit weg von Gott. Ihr seid die 99 Gerechten, die keine Buße brauchen. Und Jesus ist sarkastisch hier. Ihr bringt Gott keine Freude, denn Gott freut sich, wenn ein Mensch gerettet wird. Sie konnten das ja alles nachvollziehen, was Jesus ihnen in dem Gleichnis erzählte. Sie verstanden, warum ein Hirte ein Schaf suchte. Sie verstanden die Freude, sie verstanden die Feier, aber sie hatten kein Interesse daran, eine verlorene Menschenseele zu finden, die ja unendlich viel mehr Wert besaß als ein verlorenes Schaf. Was für eine Oberflächlichkeit hat sie gekennzeichnet? Was für eine Heuchelei. Und die Realität war, dass sie nutzlose Hirten waren, die die Schafe ausnutzten und die einfach nur zuschauten, wenn sich die Schafe verirrten. In Matthäus 23, ist ein hochinteressantes Kapitel, da erfahren wir, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten den Menschen schwere und beinahe unerträgliche Lasten aufbürdeten, menschliche Gesetze, und diese aber selbst mit keinem Finger anrührten. Sie hatten fast schon eine Freude daran, anderen Menschen zuzusehen dabei, aber ihnen dabei nicht zu nahe zu kommen. Die Pharisäer waren Lügner, die Pharisäer nutzten die Menschen aus, da ist Matthäus 23 sehr, sehr aufschlussreich. Falsche Hirten gehen immer auf sichere Distanz und nutzen Leute zu ihrem eigenen Vorteil und Gewinn aus. Das gibt es bis heute. Gott hingegen ist ganz anders. Er begegnet den Menschen mit Liebe, mit Gnade und Barmherzigkeit, und er hat Freude daran, sie zu retten und ihnen Gutes zu tun. Und deswegen erzählt Jesus auch das Gleichnis. Es geht, wie beim Gleichnis vom verlorenen Schaf, um ein Ereignis, das sich in einem Dorf abspielt. Wir können uns ein bäuerliches Dorf im Nahen Osten ganz gut vorstellen. Eine schmutzige Straße führt durch das Dorf. Links und rechts davon sind in diesem kleinen Dorf einige Backsteinhäuser, die aus Stroh und Erde gebaut wurden. Das war ein kleines Dorf. Die Pharisäer wussten das sehr gut. Es geht um einfache Leute, es geht um arme Leute, es geht um eine Frau mit einem großen Problem. Sie hat etwas verloren, was einen großen Wert besitzt, nämlich eine Münze. Und das war ein Problem. Zum einen, weil es damals nicht viel Geld gab. Das war natürlich noch eine Zeit, wo viel Tauschhandel betrieben wurde. Geld war nicht so weit verbreitet, Geld war selten. Und die Frau hat aber 10 Silbermünzen, von denen sie eine verliert. Sie sucht sie und findet sie und veranstaltet eine Feier. Versetzen wir uns also in die Position der Pharisäer, die dieses Gleichnis hören. Ich mag es ja, wie Jesus seine Gleichnisse beginnt. Erinnert euch an Vers 4, als er gesagt hat, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat? Und alle haben gedacht, denn Hirten galten als unrein. Pharisäer, die wollten keine Hirten sein und sie wollten nichts mit Hirten zu tun haben. Pharisäer wollten sich nicht in die Nähe von Hirten begeben. Aber Jesus bringt sie durch diese Frage dazu, dass sie von sich selbst als Hirten denken müssen und sich somit in ihren Gedanken verunreinigten. Aber Jesus, der liebt es, geradezu ihren lächerlichen Stolz anzugreifen. Und deswegen wird es jetzt noch schlimmer. Jetzt bringt er sie dazu, dass sie sich in ihren Gedanken vorstellen müssen, nicht ein Hirte zu sein, sondern eine Frau zu sein. Das war eine Schreckensvorstellung. Eine Frau. Er sagt zu ihnen, welche Frau? Pharisäer und Schriftgelehrten aufzufordern, sich in eine Frau hineinzuversetzen, um zu beurteilen, wie sie handelt, das war eine absolute Beleidigung. Hirten waren unrein, Frauen waren damals nicht respektiert. Pharisäer verachteten Frauen. Im Nahen Osten galt es als Beleidigung, wenn man männliche Zuhörer mit einer Frau verglich. Frauen waren gesellschaftlich nichts wert zur Zeit Jesu. Sie wurden verachtet. In der Zeit, als Jesus lebte, wurde Frauen von den Rabbis noch nicht mal das Gesetz gelehrt. Und Pharisäer, die standen morgens auf und beteten und danken Gott dafür, dass sie nicht als Frau geschaffen wurden. Sie wollten kein Hirte sein und sie wollten keine Frau sein. Und genau deswegen sagt Jesus, was wäre, wenn ihr ein Hirte wärt? Und was wäre, wenn ihr eine Frau wärt? Wie würdet ihr handeln? Und er bringt sie dazu, wie ein Hirte und wie eine Frau von sich denken zu müssen und bringt sie dazu, sich gedanklich zu verunreinigen. Er setzt sich also über ihren Stolz hinweg, aber er tut es letztlich aus Barmherzigkeit. Da nur die Demütigen Gnade empfangen, und früher oder später müssen sie sich demütigen, wenn sie in sein Reich kommen wollen. Sehen wir uns die Geschichte an Unsere kleine Gliederung für die Geschichte lautet wie beim letzten Mal: verloren, gesucht, gefunden, gefeiert. Wir sehen uns wieder die ethische Frage an und die Theologie und die Christologie. Erstens, verloren. Vers 8. Welche Frau, die 10 Drachmen hat und eine verliert? Bis da erstmal. Stellt euch ein kleines Dorf vor, in Israel, in Judäa, eine schmutzige Straße. An dieser Straße ein kleines Haus, niedriges Haus mit 4 Wänden, hat einen kleinen Eingang. Das Haus hat wahrscheinlich keine Fenster, höchstens eine Art Spalt auf Augenhöhe, damit der Qualm vom Feuer auch abziehen kann und auch die Luft ein bisschen zirkulieren kann. Haus ist also sehr dunkel. Auch den Fußboden in diesem Haus würden wir auf alle Fälle als schmutzig oder als dreckig betrachten aus heutiger Sicht. Und das war er auch. Der konnte zum Beispiel aus unbehauenen Steinen bestehen, in einigen Teilen Israels auch aus tiefschwarzen Basaltsteinen. Und das trug natürlich zur Dunkelheit des Zimmers mit bei. Andere Böden bestanden einfach aus festgetretener Erde, über die Schilf und Binsen einfach ausgebreitet wurden. In jedem Fall gab es viele kleine Risse und Spalten, Löcher, wo ganz leicht Münzen hineinfallen konnten. Überall lag Staub, kurzum, in solchen Umständen nach einer Münze zu suchen, ist das gleiche wie nach einer Nadel im Heuhaufen zu suchen. Das war wirklich eine Anstrengung, die wirklich Energie gefordert hat. Heutige Archäologen, die freuen sich, wenn sie solche Münzen finden, ne? Die Frau, die befindet sich in diesem Haus und hat jetzt eine von ihren 10 Silbermünzen verloren. Es geht hier um griechische Drachmen. Diese Münzen erhielten 4,3 Gramm Silber und entsprachen dem Tageslohn eines Arbeiters. In jedem Fall war es ein äußerst kostbarer Besitz. Es gab 2 denkbare Möglichkeiten, wofür die Frau das Geld möglicherweise verwenden konnte. Es ist ganz einfach denkbar, dass diese Drachmen ihr Haushaltsgeld waren für die nächsten Wochen oder Monate, dass sie diese bei sich trug, um den täglichen Unterhalt zu finanzieren, dass sie davon Lebensmittel kaufte. Sie war arm, das war viel Geld, und in dem Fall hatte sie die Münzen in einem Lappen festgebunden, den sie immer bei sich trug. Aber der Knoten in diesem Lappen, der muss sich gelöst haben, und eine Münze war herausgefallen. Somit wäre sie unachtsam gewesen, weil sie den Knoten nicht fest genug gemacht hätte. Gibt noch eine andere Möglichkeit, die vielleicht wahrscheinlicher ist. Die Münze konnte auch ihr Mitgift sein. Dass sie vielleicht von ihrem Vater, gelegentlich auch von ihrem Ehemann erhalten hatte und das dann als Sicherheit für ihre Zukunft diente. Bäuerliche Frauen trugen diesen Besitz manchmal in manchmal silberne Münze als Kette um ihren Hals, als vielleicht dann eben auch schicke Halskette, nicht nur um des Wertes willen, sondern auch des Aussehens wegen, und hatten ihn dadurch immer in ihrer Nähe. Das war dann ihre Sicherheit. Was würde sein, wenn ihr Ehemann stirbt, wenn er krank wurde, wenn ein Unglücksfall ihre Familie traf? Das war ihre Sicherheit, und diese Möglichkeiten kommen hier in Frage. Auch die Menge, ein Zehntel, eine von 10 Münzen war in einem armen Dorf bedeutend. Das war ein hoher Wert, der wirklich auch einen echten Betrag darstellte. Es sollte zu ihrer Unterstützung im Notfall dienen. Andere Frauen damals haben die 10 Münzen mit einer Kette verbunden und dann eben möglicherweise auch in ihrem Haar festgebunden, ne, als Haarschmuck getragen. Und diese Frau, die wusste, dass sie verantwortlich dafür war. Sie wusste, dass das ein großer Verlust war, als sie diese Münze verloren hatte. Und es gab keine Option. Sie musste die verlorene Münze finden. Und Jesus fragt: wenn ihr eine Frau wärt und eine Münze verliert, würdet ihr nicht genauso handeln? Was würdet ihr tun? Und den Pharisäern ist klar, dass die Frau sie suchen muss. Sie würden nicht sagen, das macht nichts, denn es war eine arme Familie. Natürlich war das wichtig. Und natürlich war das richtig, was sie tut. Kommen wir zu Vers 2. Gesucht. Vers 8, Entschuldigung. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß. Die Münze, hat einen Wert. Es ist mehr als ein ideeller Wert. Schmuck ist ja Frauen oft sehr wichtig, ihr wisst das. Aber dieser Schmuck hat auch richtigen Wert. Und darauf kommt es ja an. Und die eifrige und energische Suche beginnt. Die Frau sucht alles ab, mit großer Sorgfalt. Sie zündet eine Lampe an. Das war eine Öllampe aus Ton oder aus Lehm, die wenig Licht gab. Aber diese Lampe war unverzichtbar, weil ja wenig Licht in diesem Zimmer war. Weil es ja, wenn überhaupt, nur ein ganz kleines Fenster gab. Sie holt ihren Besen, fängt an, auf dem rohen Boden zu fegen, wirbelt den Staub auf. Vielleicht ist die Münze irgendwo unter dem Schmutz. Vielleicht ist die Münze in eine Ritze gefallen oder in einen Spalt im Boden gefallen, wo sie ganz schnell verschwinden konnte. Sie fegt in der Hoffnung, den Klang der Münze zu hören. Sie sucht sehr sorgfältig. Und das Wort versuchen hier, das vermittelt ebenfalls ein Gefühl von großer Dringlichkeit. Sie sucht mit Fleiß. Sie hebt alles auf, sie stellt alles beiseite, sie schaut mit ihrem kleinen Licht in jeden Riss und das macht sie alles so lange, bis sie die Münze findet. Was uns zum nächsten Punkt unserer kleinen Gliederung bringt. Gefunden, drittens. Sie hat sie gefunden. Sie sucht so lange, bis sie die Münze findet. Warum? Sie gehört ihr, sie ist wertvoll, sie hat sie verloren, sie muss wiedergefunden werden. Und das drückt Jesus jetzt genauso aus wie bei dem Hirten, der das verlorene Schaf sucht. In Vers 4 geht auch er dem verlorenen Schaf nach, bis er es findet. Auch sie sucht die Münze, bis sie sie findet. Beide, der Hirte und die Frau, die setzen alle Hebel in Bewegung. Beide tun, was auch immer nötig ist. Und die Zuhörer, die verstehen das. Und als sie die Münze findet, wird viertens gefeiert, Vers 9. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren habe. Man kann sich vorstellen, wie groß die Freude der Frau war, als sie schließlich die Münze wiederfand und in ihrer Hand hielt. Das Dorfleben war damals, und das ist heute teilweise auch noch so, voll von köstlichen und einfachen Freuden. Man leidet gemeinsam, wenn jemandem was Trauriges widerfährt. Man freut sich gemeinsam, wenn jemandem was Schönes passiert. Und es war ein großes Ereignis, wenn eine Frau eine verlorene Münze findet. Und das musste zusammen mit den Nachbarinnen, mit den Freundinnen gefeiert werden. Und die Frau lädt sie ein und dann erzählt sie, wie sie die Münze verloren hatte, wie sie den Verlust bemerkt hat, wo sie überall gesucht hatte. Sie erzählt, wie sie sich dabei fühlte und ja, wie sie sich dann gefühlt hat, als sie die Münze dann endlich schimmern sah oder ihren Klang gehört hat. Und alle hören gespannt zu und es ist für alle Anwesenden ein großes Ereignis. Es ist der Grund für eine große Feier. Anders als in Vers 6, als der Hirte mit seinen Freunden und Nachbarn feierte, feiert sie nur mit Frauen. Das war typisch, denn nach den Sitten der damaligen Kultur wäre das unangebracht gewesen, mit Mitgliedern des anderen Geschlechts gesellschaftlich zu verkehren. Männer feierten mit Männern, Frauen feierten damals mit Frauen. Und Jesus fragt die Pharisäer, ihr versteht das, nicht wahr? Ihr könnt das doch nachvollziehen. Und natürlich konnten sie das nachvollziehen und natürlich haben sie die Geschichte verstanden. Und die Beantwortung dieser ethischen Frage war völlig klar. Sie hat genau das Richtige getan. Natürlich denken sie, das hätten wir auch getan, wenn wir eine Frau wären. Große Schreckensvorstellung. Und dann kommt die Anwendung in Vers 10. Ich sage euch, und Jesus erhebt hier den Finger, dass ich es betont. Ich sage euch, so, in der gleichen Art und Weise, ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Die Freude im Himmel ist mit der Freude der Frau vergleichbar und er greift sie direkt an. Er zeigt auf sie, ich sage euch Pharisäern. Es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Sie sind so weit weg vom Herzen Gottes. Jesus sagt hier, ich mache das, weil das Gott Freude bringt. Gott kann sich nicht an euch 99 selbstgerechten Sündern freuen. Gott freut sich, wenn ein Sünder Buße tut. Gott freut sich, wenn Menschen Buße tut, mit denen ihr nichts zu tun haben wollt. Seht euch den Vers 10 nochmal an. Der Gedanke ist ganz interessant. Da steht nicht, dass die Engel sich freuen würden, was man vielleicht zuerst denken würde, sondern da steht, dass Freude vor den Engeln Gottes ist. Das heißt, in der Gegenwart der Engel. Es ist also dort Freude, wo die Engel sind. Und die Engel sind in der Gegenwart Gottes. Es ist also Freude in der Gegenwart der Engel, wo Gott ist. Aber die Freude kommt zuallererst von wem? Von Gott. Um ihn geht es in Vers 7, wenn dort von Freude im Himmel die Rede ist. Die Freude Gottes füllt den Himmel und umgibt natürlich auch die Engel. Er füllt den Himmel mit seiner Freude, aber natürlich teilen die Engel seine Freude und stimmen mit ein in seine Freude. Wir hatten schon mal Offenbarung Kapitel 5 aufgeschlagen. Lasst uns nochmal zurückgucken in dieses Kapitel. Offenbarung 5. In Vers 9, da beten die 24 Ältesten, die die Gemeinde repräsentieren, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Sie preisen Gott und das Lamm für ihre Errettung. Und in Vers 11 und 12, da stimmen dann die Engel mit ein. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Und die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und so weiter. Jeder lobt Gott. Jeder betet Gott an. Das ist die Freude des Himmels. Alle loben Gott dafür, dass er Menschen gerettet hat. Jeder nimmt teil an der Freude Gottes. Aber die Quelle dieser Freude ist Gott und die Engel, die geben die Freude Gottes wieder. Die Engel selbst haben ja die Errettung nicht erlebt. Sie haben diese Erfahrung nicht durchgemacht, aber sie nehmen Anteil an der Freude Gottes. Und Gottes Sehnsucht, verlorene Menschen zu retten, ist grenzenlos. Seine Freude darüber fließt über und ergreift auch die Engel. Und die Pharisäer, die haben nichts davon verstanden. Sie verstehen weder die Freude Gottes, noch die Freude der Engel, noch die Freude der Erlösten. Wenn man danach fragt, was im Himmel geschieht, dann kann man das im Grunde genommen sehr kurz zusammenfassen. Anbetung Gottes, Verherrlichung Christi, Gegenwart völliger Heiligkeit und vollkommene Freude bis in alle Ewigkeit. Und diese Freude erlebt der Himmel schon jetzt, wenn ein Sünder nach dem anderen gerettet wird, gefunden wird. Das hat höchste Priorität für Gott. Den Pharisäern hingegen, denen sagte Jesus einmal, dass sie mit ihren Anstrengungen, Menschen für Gott gewinnen zu wollen, letztlich nur Söhne der Hölle produzieren. Und diese Anklage in diesen beiden Gleichnissen können sie nicht entrinnen. Wie könnt ihr der ethischen Verantwortung eines Hirten zustimmen, der ein verlorenes Schaf wiederfinden muss? Wie könnt ihr zustimmen, dass es von größter Bedeutung für diese Frau ist, die verlorene Münze wiederzufinden? Und wie könnt ihr gleichzeitig mir gegenüber kritisch sein bis zum Äußersten, der ich verlorene Menschen retten möchte? Wie könnt ihr die Freude von Männern und Frauen in einem Dorf verstehen und nicht die Freude Gottes? Wie könnt ihr mich verurteilen dafür, dass ich etwas tue, was Gott Freude bereitet? Das ist die Anklage. Die Theologie ist somit klar. Ich denke auch die Christologie. Gehen wir die Geschichte nochmal in Gedanken durch. Die Frau ist ein Bild für Gott in Christus. Das heißt nicht, dass Gott eine Frau ist, aber das heißt, dass Gott kein Problem damit hat, mit einer Frau verglichen zu werden. Dafür gibt es auch andere Beispiele in der Bibel. Aber es ist Gott in Christus, der den verlorenen Sünder aufmerksam und unablässlich sucht in den Rissen und Spalten, im Staub, im Dreck, im Schmutz dieser Welt, die voll von Sünde ist, die voll von Schmutz ist in jeglicher Form. Es ist Gott in Christus, der allein die Suche nach dem Sünder beginnt und ihn allein findet, denn die Münze, die ist leblos und tot. Die Münze kann nichts von sich aus tun. Es ist Gott, der seinen Sohn zu uns sendet auf die Erde, um das Licht des Evangeliums anzuzünden und um dann zu fegen und zu suchen, um den Verlorenen wirklich an allen dunklen Plätzen dieser Welt ausfindig zu machen. Es ist Gott in Christus, der das Licht des Evangeliums auf den verlorenen Sünder leuchten lässt und sich dann niederbeugt und den Sünder aufhebt und ihn, im Bild gesprochen, in die himmlische Schatzkammer zurückbringt, wo sein Name seit Grundlegung der Welt geschrieben steht. Es ist dann Gott, der sich jubelnd freut und in dessen Jubel alle Himmelsbewohner, Menschen und Engel mit einstimmen. Und die Freude im Himmel ist nicht nur über die verlorene Münze oder das verlorene Schaf, sondern über den, der sie gefunden hat. Jeder freut sich an Gott. Es hat Christus viel gekostet, uns zu retten. Er musste den Himmel verlassen, er musste Mensch werden, er musste einen schrecklichen Tod am Kreuz sterben, um dann in den Schmutz eines Grabes gelegt zu werden. Es hat ihn viel gekostet. Der Heilige wurde das erste Mal in seiner Existenz mit der Gegenwart von Sünde konfrontiert. Er wurde der Sünde ausgesetzt. Er verließ den Himmel, er lebte das erste Mal unter Sündern, kam in den Schmutz, er kam in den Staub dieser Welt und suchte die Verlorenen in den Spalten und Rissen. Die Münze war tot, leblos, versteckt in der Dunkelheit, aber er hatte die Kraft, uns zu finden, uns aufzuheben und uns zu Gott zurückzubringen. Ich denke, man kann gucken, wo man will. Es gibt keine Religion auf dieser Erde, die so einen Gott hat. Es gibt keine Religion in der Welt, die einen Gott hat, der unwürdige Sünder sucht und errettet, weil er sie liebt, weil er sie vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Es gibt keine Religion, einen Gott, in keiner Religion einen Gott, der losgeht, um seine Feinde zu suchen und sie zu finden und sie dann zu Freunden zu machen und der ihnen eine Wohnung bereitet und das einfach aus der Freude, die er empfängt, wenn Menschen gerettet werden, wenn er diese verlorenen Sünder rettet. Es gibt keinen Gott, der sie zu sich nimmt, um ewig mit ihnen zu leben und der ihnen seine Freude schenkt. Und das ist unser Gott. Und das ist auch der Charakter der Leute, die wirklich unseren Gott repräsentieren. Wo finden wir unsere Freude? Fragen wir uns auch das. Ein kurzer Ausblick. In Vers 10, in Lukas 15, tut der Sünder Buße. Genauso in Vers 7. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Das Schaf ist hilflos. Das Schaf ist fast tot. Es kann nichts mehr von sich aus tun. Es muss aufgehoben und auf den Rücken des Hirten gelegt werden und nach Hause getragen werden. Der Hirte, der trägt die ganze Last, er trägt das ganze Gewicht des Schafes, er trägt die Last der Suche, er trägt die Last der Wiederherstellung. Genauso ist es mit der Münze. Die Münze ist hilflos, die Münze ist tot, sie ist leblos und Christus muss sie suchen und sie zurückbringen. Aber Jesus, der macht in den Versen 7 und 10 ganz deutlich, all das geschieht nicht ohne Buße. Das Thema Buße wird angedeutet in den ersten beiden Gleichnissen. Es strahlt dann geradezu hervor beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, wird dort wunderschön illustriert. Und ich denke, das Thema ist so wichtig und wird in der gegenwärtigen evangelistischen, populären Verkündigung unserer Tage so vernachlässigt, dass wir einfach beim nächsten Mal uns eine ganze Reihe von Versen ansehen werden aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament, die sich mit dem Thema Buße beschäftigen.